Martin, weißt du, was wir gemeinsam haben mit Apple TV Plus?
Wir haben es?
Nein, bei uns geht Qualität vor Quantität. Herzlich willkommen
beim Filmmagazin.
Wir sind, also ich bin jedenfalls Lukas.
Ich bin das nicht, ich bin Martin.
Genau. Und wir sind hier wieder in unserem Podcast-Büro, würde ich sagen. Podcast-Studio. Waren wir die vergangenen Folgen ja nicht. Diejenigen von euch, die uns auf YouTube schauen, die wissen das, die sehen uns ja immer. Da saßen wir nämlich woanders. Aber heute sind wir quasi wieder in der Homebase angekommen.
Wir haben es wieder schmuggelig gemacht hier.
Genau.
In den heimatlichen Räumen, wo ihr uns kennt und liebt, hoffentlich. um mal wieder über Filme zu sprechen und Serien.
Exakt.
Und alles davor und dazwischen.
Das machen wir nämlich und selten. In der vergangenen Folge hattest du ja mal einen aktuellen Release mitgebracht.
Den wir hier auch gerade sehen.
Den wir ja auch im Hintergrund, die uns zuschauen, sehen. Killers of the Flower Moon war die vergangene Folge. Hat auch was mit Apple TV zu tun, denn die produzieren, oder nicht, die haben den nicht produziert, sondern dort wird er als erstes veröffentlicht. Das ist ein Apple TV Plus Film.
Ja. Also haben ihn schon mitfinanziert, produziert? Kann man ja, schon, also nicht direkt natürlich produziert, ja. Da waren andere Firmen damit beteiligt, aber haben Geld gegeben.
Gehen wir vielleicht mal da noch drauf ein. Ja. Auf jeden Fall soll es heute um Apple TV gehen, so viel haben wir schon verraten. Ja. Warum, erklären wir auch noch. Aber erstmal müssen wir sagen, vorgestellt haben wir uns schon, was machen wir hier eigentlich? Ne? Ich hatte schon gesagt, mal zur Ausnahme ging es um einen aktuellen Release, weil es sich anbot. Den hast du uns vergangene Woche vorgestellt. Normalerweise schauen wir aber eher so hinter die Leinwand sozusagen. Also wir gucken uns so ein bisschen in der Gesellschaft um. Also was hat Film, was haben Serien mit Gesellschaft zu tun? Auch so ein bisschen Popkultur spielt immer mal wieder eine Rolle, wenn wir so eine, sag ich mal, lockerere Folge machen, wie in der vorverletzten, da ging es um Halloween und Filme und Serien, die wir viel zu früh geguckt haben als Kinder, die eigentlich noch ein bisschen zu gruselig und ein bisschen zu, naja, erwachsen für unsere damaligen Ichs waren, aber wir sie trotzdem gesehen haben. Könnt ihr gerne mal reinhören, reinschauen. Und heute geht's auch wieder so ein bisschen um so ein Meta-Thema, würde ich sagen. Ne? Ich
hab's geht mal, ja eigentlich um das große Ganze, Streaming-Anbieter, Streaming-Dienste. Ja. Aber wir haben uns mal explizit einen rausgesucht.
Ja.
Apple Plus, der ja eigentlich...
Apple TV Plus.
Oh.
Ja. Apple TV Plus.
Aber so nennt es eigentlich keiner, oder? Jeder sagt Apple Plus.
Ich nenne das so. Okay. Apple nennt es so.
Warum haben wir eigentlich uns diesen rausgesucht? Es gibt ja so viele andere.
Ja, ich habe das erstmal überschrieben mit den Streaming-Diensten, den einige von euch bestimmt nur aus Versehen haben.
Oder vom Namen her kennen, aber nicht haben.
Ja, genau. Denn man muss vielleicht erstmal dazu sagen, Apple TV Plus ist jetzt kein ganz großer Player. Also Apple an sich schon, aber Apple TV Plus spielt auf dem Streaming-Markt in Deutschland eine relativ kleine Rolle, auch wenn wir wissen, dass ungefähr 2/3 von euch uns mit dem iPhone hören, tatsächlich. Das geben unsere Statistiken her, das geben unsere Daten her.
Kein Apple-Jünger.
Ja, genau.
Die Jüngerinnen.
die anderen, man kann ihn auch auf Android nutzen, aber viele nutzen oder kommen zu dem Streaming-Angebot, glaube ich, weil immer wenn man ein neues Apple-Gerät kauft, ein iPad, ein iPhone oder ein MacBook, dann hat man erstmal 3 Monate kostenlos Apple TV Plus dazu und kann sich dort quasi durch den Katalog klicken, der auch relativ klein ist, auch da kommen wir noch dazu, aber erstmal vielleicht, um einschätzen zu können, wie groß Apple TV in Deutschland ist, Apple TV Plus in Deutschland ist, angeführt wird der deutsche Streaming-Markt mit ganz weitem Abstand von Amazon und Netflix mit 73% und 69% jeweils. Danach kommt Disney Plus mit 44% und danach passiert eine ganze Weile nichts mehr. Dann erst kommt nämlich Apple TV Plus, was ich auch nicht gedacht hätte. Ich dachte, Sky zum Beispiel ist auch noch bekannter, aber...
Außer Sky.
Ja, es ist halt...
Der mal Sky benutzt hat,
ist halt wow.
Wer mal die Wow-App benutzt hat, der weiß auch warum.
Ja, genau. Deswegen, danach kommt Apple bei 18% ungefähr. Was auch mehr ist als ich dachte.
Ist Join dabei?
Habe ich jetzt nicht mehr geguckt, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, war aber auch in der Statistik auch mit dabei, aber weniger auf jeden Fall. Ja. Die neuen Abos, die stagnieren gerade bei allen, außer bei Apple TV tatsächlich. Also im letzten Quartal konnte Apple TV mehr zulegen als andere, also mehr Neuabonnentinnen und Abonnenten generieren als die anderen. Woran das liegt, keine Ahnung, vielleicht mehr iPhones verkauft, wer weiß es. Ja. Wer weiß es schon.
Es sind ja weltweit, habe ich gefunden, 25 Millionen Abonnenten, die dafür wirklich monatlich bezahlen, was wirklich im globalen Kontext noch recht wenig sind. Ist auch natürlich der jüngste. Ich hatte auch nochmal Zahlen rausgesucht zu den USA, wo natürlich dann der Heimatmarkt für viele Streaming-Anbieter und auch für Apple ist. Dort ist es auch so, tatsächlich ähnlich wie in Deutschland, dass dann Netflix aber und Amazon Prime auf der 1 sind mit großem Abstand. Netflix mit 79, also ich habe den von Statista gefunden, Leuten, die gefragt haben, die eine Umfrage gemacht haben in den letzten 12 Monaten, bei welchen dieser Dienste haben sie abonniert? Also das war die Frage. Da haben 80% der Leute angegeben Netflix. 70% haben angegeben Netflix. Es war tatsächlich vor einem Jahr waren es nur 80%. Da sieht man da auch schon mal eine große Veränderung. Und ebenfalls mit ungefähr 70% ist auch Amazon Prime. Danach kommt Disney Plus, dann Hulu, was ja ein bisschen in den USA lange Zeit so war, dass die getrennt waren, Hulu und Disney. Hulu war eigentlich mal so eine Kooperation von mehreren großen Produktionsstudios wie eben Disney und auch Fox unter anderem. Nachdem aber dann Disney Fox aufgekauft hat, war das so ein bisschen Hulu. Ist das jetzt eigenständig oder nicht? In tatsächlich Europa, Deutschland war es so, dass das ganze Hulu-Angebot schon immer Teil von Disney war, aber in den USA war das noch separate Dienste. Mittlerweile hat aber Disney noch ein paar Milliarden noch mal aus dem Tresor geholt und hat sich jetzt die restlichen Rechte auch sozusagen geholt, dass es auch in den USA bald eins wird. Aber noch sind die auch in den USA getrennt. Dann kommt HBO, was bei uns ja auch noch gar nicht gibt.
Ja.
Tatsächlich ein Streaming-Dienst, also was dann irgendwann ja auch nicht mehr, also HBO Max, das heißt ja mittlerweile nur Max, aber wenn man irgendwelchen Grund entschieden hat, dass HBO nicht so als Marke nicht so bekannt wäre, was ein bisschen, aber gut. Dann kommt Paramount Plus und dann kommt erst Apple TV mit 30%.
Leute, ja. Manche davon sind ja bei uns tatsächlich auch so Amazon-Channels, also Paramount Plus zum Beispiel ist ein Amazon-Channel.
Genau.
Das wird vielleicht einigen anderen auch so gehen, weil es manchmal, glaube ich, anstrengend ist, so einen eigenen Service komplett neu aufzusetzen, statt einfach zu sagen, okay, wir gehen in den Amazon-Kosmos. Man guckt, das habe ich letztens mit Erstaunen gelesen, Crunchyroll kennen sicherlich die meisten von euch, die uns regelmäßig hören, eigentlich der große Anime-Player weltweit, der auch ganz viele andere Anime-Streaming-Portale aufgekauft hat, glaube ich, zu Sony über ganz viele Ecken. Die wird es demnächst irgendwann, erstmal auf ein paar unterschiedlichen Märkten, in Deutschland glaube ich noch nicht, als Amazon-Channel geben. Und man munkelt, dass es vielleicht in Zukunft immer so sein kann, weil dann muss man nämlich keine eigene Website mehr betreiben zum Beispiel.
Aber
und ich sag mal so, die Infrastruktur läuft sowieso oft über Amazon Web Services.
Das stimmt. Und Crunchyroll gehört aber eigentlich zu Sony, oder?
Ich glaube ja, die gehören über viele Ecken zu Sony.
Ja, die wurden ja irgendwo vor ein paar Jährchen auch nochmal aufgekauft. Auch ganz interessant, dass das dann nicht vielleicht Sony mal vielleicht mit der PlayStation irgendwie verbunden hätte und gesagt hast, irgendwie ähnlich wie es Apple macht, wenn du eine neue PlayStation kaufst, kriegst du 3 Monate lang Crunchyroll extra, aber die machen es ein bisschen anders. Deswegen ist der Markt, ist es noch...
Es ist viel Musik drin.
Viel Musik drin, es ist viel separiert, auch je nach Land, manchmal unterschiedlich, wie man gesehen hat. Deswegen auch ganz, ganz spannend, wie sich das dann noch aufteilt. Und es wird wahrscheinlich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch dazu führen, dass ein paar Streaming-Dienste, wie ich mir vorstellen könnte, Paramount Plus zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange die sich noch halten können, auch wenn sie zum Beispiel in den USA noch halbwegs erfolgreich sind, ob da nicht auch ein paar größere Streaming-Dienste sich auch irgendwann auch verabschieden werden.
Naja, vielleicht findet aber, also ich glaube schon, dass so eine Marktbereinigung auf irgendeine Art und Weise stattfinden wird. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, wie wir uns erreichen können. Dann machen wir das einfach. Schreibt uns doch, welche Streaming-Anbieter ihr nutzt. Schreibt uns eine iMessage. Nee, schreibt uns doch einfach mal bei Instagram zum Beispiel, das _Filmmagazin, was ihr für Streaming-Anbieter nutzt. Und warum ihr sie nutzt, warum ihr sie gut findet oder was ihr vielleicht auch zu kritisieren habt, weil ich bin mit keinem hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. Vor allem in letzter Zeit mit Netflix nicht mehr. Habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon erklärt, dass ich da immer weniger Sachen finde. Aber heute soll es, wie gesagt, um Apple TV Plus gehen. Wir springen so ein bisschen hin und her. Du hast vorhin schon gefragt, warum eigentlich. Du hast nämlich eben gemeint, Apple TV Plus ist der jüngste. Das stimmt aber gar nicht. Disney Plus ist jünger als Apple TV in Deutschland.
Ach so, tatsächlich.
Kam erst 2020.
Ah ja, gut.
Apple TV gibt es schon seit dem 1.11.2019. Das heißt,
ja.
4 Jahre. Guter Anlass für uns. Seit 4 Jahren gibt es jetzt Apple TV Plus. Aber es gibt auch noch andere aktuelle Anlässe, wenn man sowas braucht. Zum Beispiel wurden die Preise gerade erhöht von Apple TV Plus.
Ja, ich habe tatsächlich gestern noch eine Rechnung bekommen von Apple. Da war es noch 6,99 €.
Ja, und jetzt sind es 9,99 € nächsten Monat. Das ist aber bei allen, also das ist auch bei Apple One so zum Beispiel, aber bei Apple Arcade glaube ich auch, also dieses ganze Paket von Apple wird teurer, wie viele andere jetzt auch teurer werden, aber ich fand, das war immer ein großes Argument für Apple TV. Die haben zwar einen kleineren Katalog, dafür waren sie auch deutlich günstiger als Netflix. Jetzt, ja, weiß ich nicht, gar nicht mehr so im Vergleich, weil der Katalog ist schon deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Was man aber auch so als Grund nehmen kann, Apple TV Plus haben ja erst das deutsche Original angekündigt mit Where's Wanda, also wo ist Wanda? Eine schwarzhumorige Comedy-Krimi-Geschichte irgendwie mit Heike Mackert und Axel Stein in den Hauptrollen tatsächlich.
Okay.
Soll irgendwann, es gibt noch kein genaues Datum, aber wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr kommen. Ufa Fiction produziert das Ganze.
Natürlich.
Wer sonst? Wiedemann und Berg oder Ufa Fiction. Ja, und ich habe jetzt so viel an Serien dort gesehen, dass ich glaube ich jetzt mit Gewissheit sagen kann, warum mir der Streamingdienst nicht so gut gefällt und warum ich dann trotzdem ab und zu wieder Sachen gucke. Deswegen habe ich gedacht, komm, lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Wir haben es im Intro schon kurz angedeutet, Apple TV unterscheidet sich mitunter stark von der Konkurrenz, denn wenn man sich den Katalog anschaut, ist er relativ klein und man findet dort keine Fremdproduktion.
Ja, das wirklich dann, wenn da Eigenproduktion steht, ist es tatsächlich eine Eigenproduktion. Ja. Nicht so wie es Netflix oder Amazon gerne mal machen, die dann irgendwas nach, oder auch Disney, nachträglich einkaufen und dann einfach sagen, Disney
Original. Genau.
Das tatsächlich bei Apple ist es wirklich so alles eigenproduziert.
Genau. Das, was man kann davon ausgehen, also wenn ich es jetzt nicht kaufe, das, was ich dort streamen kann, kann ich auch wirklich nur auf Apple TV Plus streamen. Das ist eben der große Unterschied. Und eben dieser kleine Katalog mit größerer Qualität. Und ich glaube, was man schon mal vorwegnehmen kann, wenn man sich die visuelle Qualität der Apple TV-Serien und Filme anschaut, dann gibt es da wirklich nichts zu meckern.
Ja, das muss man wirklich also sagen. Ich glaube, ich würde auch sagen, wenn du mir 10 Serien zeigst, davon ist eine von Apple finanziert und produziert und wird dort ausgestrahlt, dann würde ich die am Look erkennen.
Ja.
Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube auf jeden Fall, die haben einen sehr erkennungswürdigen und einen sehr hochwertigen Look.
Auf jeden Fall. Also da, ich glaube, die haben eine ordentliche, also bei Netflix gibt es sowas ja zum Beispiel auch. Ne? Es gibt bestimmte Kameras, die verwendet werden dürfen, um Netflix-Serien zu produzieren und so weiter und so fort. Einen bestimmten Qualitätsstandard. Ne? Aber eben durch diverse Einkäufe und so weiter wird das ein bisschen verwässert. Bei Apple haben sie, glaube ich, eine enorme Qualitätskontrolle und da wird, glaube ich, nichts bestellt, was nicht einem bestimmten hohen Qualitätsstandard
entspricht. Und ich glaube auch, die Streaming-Technologie da im Hintergrund, die da läuft, ist auch nochmal höherwertiger, als was wir bei Netflix angeboten haben.
Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Netflix ist auch okay. Ne? Habe ich am Codec, gibt es jetzt so Leute, die sagen, nee, ich kann überhaupt nicht streamen, es geht gar nicht. Ich muss immer Blu-ray kaufen, weil ich brauche das. Ich weiß nicht, ich muss hier meine 1000 Millionen Gigabyte RAW-Datei gucken, sonst nervt mich so die Qualität. So.
Gibt's auch, ist auch okay.
Aber also ich auf einem ziemlich guten 4K-Fernseher sind die meisten davon ja auch in Dolby Vision und mit Atmos und so. Das passt schon alles. Das sieht schon alles wirklich enorm gut aus, muss man sagen. Ich glaube, da ist auch nichts, was nicht irgendwie in HDR auch läuft, wenn man das hat. Weil es eben auch, und da sind wir bei Apple, es soll natürlich dann auch auf so einem Pro Display XDR oder auf einem iPad XDR Display und so, soll das ja toll aussehen. Und die sind ja mittlerweile die High-Tier-Displays richtig, richtig, richtig gut und für die meisten, glaube ich, sogar die besten Displays, die sie zu Hause haben, wenn sie nicht irgendwie einen mega, mega, mega guten Fernseher, irgendwie so ein Sony Bravia irgendwas für 3.500 Euro zu Hause stehen haben, ist wahrscheinlich das iPad-Display oder das MacBook-Display
das beste Display.
Was man zu Hause hat einfach. Oder das iPhone-Display ist ja auch sehr gut, wenn auch ziemlich klein. Ja, das ist aber auch schon das sind schon die großen Unterschiede. Ansonsten läuft es, glaube ich, wie im normalen Streaming-Business auch.
Also, ja, ansonsten.
Thematisch ist es ähnlich. Ja. Ne? Also,
was mit Filme angeht, da handhaben sie es ein bisschen anders als die anderen. Da könnten wir vielleicht aber später nochmal drüber reden, wenn du erstmal deine Serien vorstellen möchtest. Könnte ich dann ja kurz drauf eingehen.
Ja, naja, also gar nicht so sehr vorstellen, die Serien. Ich habe mich jetzt auf eine fokussiert, weil ich die jetzt ganz frisch geguckt habe und weil die für mich so ein bisschen der Prototyp ist von, was läuft für mich bei Apple TV Plus falsch. Infiltration, da ist gerade die zweite Staffel zu Ende gegangen. Ich habe jetzt die erste Staffel geguckt, nachgeholt, weil mich das thematisch interessiert. Es ist eine Science-Fiction-Thriller-Alien-Serie. Also ganz kurz umrissen, Krieg der Welten. Aliens kommen auf die Erde. Man weiß erst gar nicht so richtig, sind es Aliens? Das macht es ein bisschen anders als Krieg der Welten. Da ist das sofort am Anfang klar, es sind Aliens, Außerirdische. Bei der Serie ist es erst so, was passiert hier auf dem Planeten? Sind das Terroranschläge? Dies und jenes. Aber es sind dann tatsächlich Aliens, die auch einen ganz coolen Look haben. Die sehen nämlich so ein bisschen aus wie dreidimensionale Audio-Waves, also wenn man diese Waves sieht, die sich dann auch so weiter bewegen mit diesen Alien und diese Peaks stechen sozusagen in die Wände und so
also
zum Fortsetzen.
Sehr fluide.
Ja, genau, also Wellen spielen eine wichtige Rolle auch für den Verlauf der Serie. Audio spielt auch eine wichtige Rolle für den Verlauf der Serie und Langeweile auch so ein bisschen.
Also gewollte Langeweile natürlich.
Nee, das weiß ich nicht so genau. Also es ist so ein bisschen so dieses, ich weiß gar nicht, da könnte man vielleicht auch mal drüber sich so ein paar Serien rauspicken, die das genauso machen, beobachte ich auch. Es gibt so ein paar Serien, die sich, Sense8 zum Beispiel war auch so eine Netflix-Serie, die das gemacht hat, die ganz viele unterschiedliche Stationen auf der Erde sich gepickt hat, dort ganz viele, also dort unterschiedliche Personen hatte, die separate Geschichten hatten, die dann aber irgendwann im Laufe der Geschichte zusammengekommen sind. Da gibt es mehrere Serien noch
ja,
davon.
Das hatte ich auch mal in meinem Transmedia-Beitrag vor ein paar Monaten erzählt. Das ist dieses Story-Worlds-Prinzip, was in ganz, ganz vielen Streaming-Serien kommt, dass es nicht mehr diesen einen klassischen Protagonisten oder zwei, drei Protagonisten gibt, sondern wirklich 8 oder 10 und die kriegen alle ihre eigenen Geschichten und einzelne Folgen gehen auch immer nur über denen, aber irgendwie gibt es ein großes Ganz, wo die hinwirken, aber es ist
deutlich. Und irgendwann treffen sie dann, also kreuzen sich dann auch die Linien und sie treffen mal aufeinander.
Das
und
ist sozusagen das moderne Erzählen.
Wie man's macht. Genau. Und das geht hier wieder vor die Wand, weil das wieder dafür sorgt, dass es relativ dünn wird. Also, aber es geht da, und das deswegen sage ich, das ist für mich so ein bisschen für die Apple TV-Serien, die ich geschaut habe, so ein bisschen der Prototyp, weil es geht sehr interessant los mit wirklich guten 1-2 Folgen, die durch ihre Hochwertigkeit natürlich auch nochmal punkten und auch erzählerisch relativ interessant sind, und dann geht's wirklich ins Tal der Tränen runter. Und in der Serie jetzt speziell geht es dann irgendwie so im zweiten Drittel nochmal wieder bergauf und es wird nochmal interessant und am Ende flacht es wieder ab. Aber das hatte ich so in unterschiedlicher Form bei ganz vielen Apple TV-Serien, dass die mich erstmal gehuckt haben und dann haben sie mich runtergelassen. Also ich kann vielleicht mal kurz sagen, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Serien bei Apple TV geguckt und 4 Filme. Und bei denen war es fast alles so. Also eine der ersten Serien, die ich geguckt habe, war Defending Jacob, also Verschwiegen, mit Chris Evans in der Hauptrolle, wo es da quasi darum geht, dass der Sohn von Chris Evans eines Mordes, glaube ich, sogar beschuldigt wird. Und dann geht es darum, war es nicht? Wir wissen es gar nicht so genau. Also basiert, glaube ich, auf einem Roman. Das macht Apple TV auch relativ häufig, dass sie sich Romane raussuchen. Und da geht's auch toll los und dann flacht's ab und wird am Ende aber nochmal spannend. Genauso wie bei Hijack jetzt mit Idris Elba aus Großbritannien, glaube ich. Läuft jetzt auch gerade witzigerweise bei uns auf dem Monitor im Hintergrund. Wir haben einfach mal Apple TV aufgemacht, Apple TV Plus mal aufgemacht. Geht um eine Flugzeugentführung, geht total spannend los, lässt einen dann 3 Folgen lang ziemlich das Gleiche sehen die ganze Zeit und dann wird es am Ende nochmal total spannend, finde ich.
Finde ich ganz spannend, weil das erstmal, also natürlich auch klar ist, dass es am Ende nochmal spannend wird, damit man für die zweite Staffel dann schon mal nochmal einen Hook hat, dass wir sagen, oh, wie geht's
jetzt
weiter?
Weil ich ja jetzt bei Hijack nicht weiß, ob es da nochmal eine zweite geben sollte, auch, weil die Geschichte ist eigentlich abgeschlossen.
Aber du kannst ja zumindest dann mit einer anderen Figur, die auch nochmal gehijackt wird oder so, nochmal irgendwie erzählen. Aber zumindest, dass dann die ersten Folgen noch relativ gut sind und dann ein bisschen abflacht, ist ja eigentlich auch ein Problem, was man auch im klassischen Fernsehen eigentlich erwarten würde, wo es noch Piloten gab, also Pilotfolgen, wo die Kabelsender wirklich noch erstmal nicht die ganze Serie finanziert und produziert haben, sondern erstmal quasi wirklich nur eine Folge und geguckt haben, wie kommt's an.
Ja.
Und dann ging es erst richtig los. Und da ist natürlich deswegen hat man auch jetzt, wenn man sich Lost zum Beispiel anschaut, die erste Folge, die geht richtig krass ab. Mhm. Da passiert alles und da wird auch erstmal auch schon alles erklärt, was die Serie sein will. Mhm. Alle Figuren kriegen schon ihre Momente, damit man wirklich als Produzent quasi und dann entscheidet, will ich da jetzt nochmal 100 Millionen reinstecken?
So ein Überblick hat sozusagen.
Wirklich. Das merkt man auch ganz stark. Und das eigentlich sollten das ja Streamingdienste nicht haben, weil die brauchen das ja
eigentlich.
Die bestellen eine ganze Staffel. So macht es ja eigentlich Disney. Da gab es auch letztens einen ganz interessanten Trivia-Effekt, weil Disney hat jetzt tatsächlich angekündigt, dass sie jetzt Showrunner einsetzen wollen. Man würde jetzt fragen, heißt das, ich habe vorher keine Showrunner gehabt?
Ja.
Also sozusagen Kreative, die wirklich die das gesamte Überblick haben über eine Serie, aber tatsächlich war es bei Disney so, die haben eine ganze Serie bestellt, durchfinanziert, gedreht und dann haben sie immer gesagt, dann gucken wir uns mal an beim Testpublikum, wie das ankommt, dann wird es nochmal überarbeitet in der Post-Production, umgeschnitten, neu gedreht, Effekte nochmal neu gemacht, deswegen waren die auch immer so schweineteuer, also das ist eine Loki-Staffel, es ist jetzt vor kurzem die zweite Staffel auch erschienen und die kosten immer pro Staffel 200 Millionen, alle Folgen, das sind aber so 6 bis 8 Folgen, also nicht mal so viel, dafür enorme Kosten. Auch die Ski-Hulk-Serie, da hat pro Folge 25 Millionen, hat die Kosten pro Folge, weil du halt da einfach eins CGI-Charakter realitätsnah darstellen musstest, was teurer ist als Game of Thrones gekostet hat, wo man sagt, da sieht man die Kosten.
Sieht nicht mal gut aus.
Und sieht nicht mal gut aus. Und das ist halt krass, dass Disney sich jetzt entschieden hat, weil die haben jetzt auch tatsächlich eine Daredevil-Serie in der Produktion gehabt, hatten die schon fertig, mehr oder weniger, aber haben die jetzt nochmal komplett verworfen und schreiben die nochmal um und machen nochmal alles neu. Und haben halt
klar, es wird dann teurer.
Dann wird es auch nochmal teurer und haben im Zuge dessen halt angekündigt, dass sie jetzt mal stärker auf Showrunner setzen wollen, die halt mehr...
Was der Rest der Industrie seit Jahrzehnten macht irgendwie.
Es ist sehr, manchmal komisch. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das Apple macht. Ob die da, heißt zumindest jetzt, da sind sie relativ bedeckt, hatte ich jetzt noch keine Interviews so gehört, wie die das handhaben. Aber ich habe, ob das dann auch das Problem sein könnte, dass dann irgendwie das sehr stark produzentengeleitet ist, weniger Kreative da einfach Geld bekommen und denen dann vertraut wird. Und man versucht das alles im Nachhinein irgendwie zu klären und dann man immer guckt, ja, am besten der Anfang muss krachen und dann gucken wir mal.
Ja, weiß ich nicht. Spannend. Also weiß ich nicht, habe ich auch noch nichts dazu gelesen. Es hat also ein bisschen Veröffentlichungsrhythmus bei Apple TV, wenn man sich die großen Serien anguckt, ist ja eher so, dass man so zwei, meistens drei Folgen auf einmal veröffentlicht und die restlichen 7 sind auch bei Apple dann meistens 8 oder 10 und die restlichen 7 oder 5 Folgen dann im Wochenrhythmus macht. Und die ersten 3 hooken einen dann immer mehr und dann flacht es irgendwie ab. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das was damit zu tun, dass man genau weiß, wie man für welchen Veröffentlichungsrhythmus man das produziert. Keine Ahnung, es wäre eine Mutmaßung.
Oder halt natürlich am Ende darum, dass halt wirklich Streaming das nicht braucht. Die brauchen halt nicht nochmal in der 5., 6. Folge eine große Quote, damit dann die Werbegelder irgendwie da sind, sondern die Abonnentinnen sind ja schon da.
Die haben natürlich
die haben den
Luxus natürlich, dass sie sich einfach... dass sie sich natürlich einfach was finanzieren können, was sie gerade wollen, sozusagen.
Deswegen ist da vielleicht auch nicht so diese Not da, quasi dann auch noch, um mal zu sagen, gut, in der Mitte der Serie können wir mal ein bisschen auch das ganz ruhige angehen lassen, da muss man jetzt auch nicht das ganz große Geld einsetzen oder so, weil halt eben, solange die Leute am Anfang schon reingeschaut haben, dann hat man eh schon das Bedürfnis, gut, wenn ich die Folge jetzt schon 3, 4 Folgen gesehen habe, dann gucke ich auch den Rest, dass es dann auch dazu kommt, dass dann die da vielleicht ein bisschen abschwächeln.
Ja, also ich glaube aber, Apple, also die Indizien, die man so liest, sprechen schon dafür, dass Apple sich sehr stark inhaltlich einmischt in die Serien. Es gab ja jetzt auch den Fall irgendwie vor ein paar Wochen, dass Jon Stewart, also dieser Late-Night-Host quasi, der hatte eine Show bei Apple TV Plus, The Problem. Und die ist jetzt wohl oder die haben sich jetzt getrennt wohl und man mutmaßt oder es gibt Aussagen, dass es war, weil Apple sich zu sehr in die Themen einmischen wollte. Unter anderem zu kritischen Beiträgen zu China oder KI. Mhm. Was ja auch schon wieder, also ich meine, das ist jetzt Apple nicht, Disney macht das ja auch bei China, ne?
Und mischt Netflix dann, auch.
Weil man diesen Markt halt auch nutzen will und bei KI, ne, wenn man als Technologiekonzern da ganz vorne mitspielen will und dabei sein will, weiß ich nicht genau. Also ich denke schon, dass die sich da sehr einmischen und weil das einfach dieses Konzept auch ist, wir bestimmen die Qualität und wir wissen wir wissen vermeintlich, was unsere Gerätnutzerinnen und Nutzer wollen und verlangen oder was die schauen werden. Ich meine, am Ende, ja, so funktioniert eine Redaktion und wenn sie das Geld geben, wenn es irgendwie, also ja, so läuft es ja auch im Fernsehen ganz oft. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass jede Apple TV-Serie schlecht ist. Ne? Also ich bin durchaus auch wieder zurückgekommen, zum Beispiel bei For All Mankind. Ist gar nicht Science Fiction, sondern so eine
Alternativ-Szenario.
Was wäre, wenn die Russen als erstes auf dem Mond gelandet wären? Und ab dann gucken wir uns quasi die amerikanische Space Program an mit der Prämisse, dass die Russen zuerst auf dem Mond gelandet sind, mit Mondbasis und so weiter. Anfang auch wieder total spannend, dann abgeflacht und dann habe ich dem irgendwann nochmal eine Chance gegeben und bin bis ans Ende der 2. Staffel mittlerweile durchgeslidet, weil es dann nochmal wirklich gut wird. Deswegen werde ich mir auch von Infiltration jetzt die 2. Staffel, da werde ich jetzt auch noch eine Chance geben, weil A ist die 1. während Corona gedreht worden und musste mehrfach auch abgebrochen und so weiter werden. Da weiß man auch nicht so genau, wie sich das auswirkt.
Kann natürlich
auswirkt.
Auch aus, ja.
Und auf der anderen Seite, man lernt vielleicht ja auch aus den Fehlern, die man in den ersten Staffeln gemacht hat. Ne? Also vielleicht
ich habe zumindest jetzt gehört, bei der Amazon Prime-Serie Rat der Zeit, die so auch Herr der Ringe-like, Science-Fiction, Fantasy-Geschichte, auch buchbasiert, wo die 1. Staffel jetzt nicht so gut ankam. Und da habe ich gehört, die 2. Staffel so eine Verbesserung, wo wirklich alle oder größtenteils alle Kritikpunkte irgendwie in der 1. Staffel und irgendwie auch nochmal tatsächlich nochmal besser aussieht. Das ist natürlich dann auch möglich. Ne? Es ist schön, wenn das auch passiert, wenn nach einer Serie dann auch, wenn es kritikermäßig nicht so gut lief, aber nochmal eine Chance bekommt, vielleicht weil es auch erfolgreich genug war und dann sich wirklich verbessert. Das gibt es natürlich auch, ja.
Ja, genau. Und Ich habe auch schon, also ich habe auch andere tolle Sachen dort schon gesehen, ne? Also Slow Horses zum Beispiel, die erste Staffel, auch die hat ein bisschen Längen in der Mitte, aber basiert auch auf einem britischen Roman, aber ist toll mit Gary Oldman in einer der Hauptrollen. Das machen sie halt auch immer clever, ne? Sie suchen sich einen großen Star aus oder zwei große Stars, eigentlich einen, der oder die dann in den Serien eine tragende Rolle spielt, und drumherum kommen dann andere gute, regionalere Stars, würde ich mal sagen, ne? The Morning Show hat auch tolle Höhen gehabt, würde ich sagen. Infiltration sieht, nicht Infiltration, Foundation.
Das ist die ganz große Fantasy, ich glaube, die FSZ-Plus-Serie, würde ich jetzt sagen, oder? Ja. Foundation.
Die mich auch nach 3-4 Folgen dann sein gelassen hat, wobei das Projekt auch unglaublich ambitioniert ist. Ne? Das ist ja ein riesiges Weltraum-Science-Fiction-Fantasy-Universum, das dort zum Leben, also ich glaube auch eine der teuersten Serien, die jemals mit produziert worden sind, das sieht man der auch an. Sieht wunderschön aus. Also für Leute, die einen kleinen Qualitätsfetisch haben, ist Apple TV Plus auf jeden Fall eine Adresse, würde ich sagen.
Ja, deswegen, ich hatte ja auch schon im Filmmagazin ja auch schon über Ted Lasso gesprochen. Das ist, glaube ich, auch die bekannteste Serie, auch wenn es lustig
auch fast, auch die glaube ich, die meisten Preise gewonnen
hat. Und die meisten Preise gewonnen hat. Auf jeden Fall ganz viele Emmys und irgendwie dann auch die Drama, die Serie ist, die auch dann zum perfekten Zeitpunkt gekommen ist, jetzt auch vor kurzem zu Ende gegangen ist. Lustigerweise, aber gerade besprochen, das sieht eigentlich alles so toll aus bei Apple Plus und auch Ted Lasso. Das sind meistens Leute, die sich unterhalten in der Fußballkabine. Da kannst du nicht viel, dass es schlecht aussieht. Und das sieht dementsprechend auch alles okay aus. Außer am Ende, das muss ich dir auch noch später, kann ich dir zeigen, nach dem Filmmagazin, da gibt es wirklich einen Shot, wie die Serie endet. Das sieht so scheiße aus. Weil da befinden sich Charaktere, sollen sich an einem gewissen Ort befinden, wo sie aber nicht gedreht haben. Und das siehst du so krass. Und da ich wirklich, Alter, das sieht wirklich so aus den letzten Tag. Das ist jetzt wirklich nur ein Shot, aber das ist wirklich krass auch. Ich habe selten auch sowas Hässliches gesehen, gerade was so ein Qualitätsabfall ist. Aber ja, ansonsten passt auf jeden Fall. Und auch eine Serie, die ich auch gesprochen hatte, Severance. Auch eine ganz, ganz, ganz großartige Serie, die auch wunderbar aussieht, auch allein vom Design her. Ganz tolles, die einen Büroraum als Arbeitshölle zeigt, aber nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten, was man bisher nicht so gesehen hat, oder ganz viele visuelle und auch erzählerische Ideen, wie man das rüberbringen kann. Auch eine sehr preisgekrönte Serie. Deswegen, das ist auf jeden Fall auch ganz großartig. Deswegen gibt es da bei dem ganzen und Angebot von Apple Plus auf jeden Fall auch viele, viele Diamanten oder viele gut aussehende Diamanten.
Ja. Auch tolle Dokus gibt es übrigens bei Apple TV Plus. Zum Beispiel fand ich toll Watch the Sound mit Mark Ronson, einem ganz großen, berühmten, bekannten Musikproduzenten, der dort sozusagen bestimmten Phänomenen in der Popmusik auf den Grund geht. Also zum Beispiel sich mal den Vocoder anguckt, also quasi synthetisch, also wenn man im Prinzip nicht singen kann, also wird immer gesagt, ne, und dann haut man da Autotune drauf und dann klingt das plötzlich gut und jeder kann singen. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, sondern das kann man auch als Stilmittel einsetzen, und da reist er rum in seiner ganz besonderen Art und es sieht auch wirklich toll aus. Also das zum Beispiel ist eine tolle Serie. Dann gab es auch von Apple TV Plus ein Dokufilm über 9/11, und zwar geht es da mit dem Fokus auf den Krisenstab des Präsidenten George Bush damals, und die hat mir Einblicke geliefert, die habe ich vorher noch nie gesehen, nämlich wie man dort in diesem Notfallraum, beziehungsweise spielt ja viel auch in der Air Force One, weil George Bush war ja damals, kennen ja ganz viele diese Geschichte, dass er damals in der Grundschule vorgelesen hat, und dann ist ihm die Nachricht, gibt's ja auch Videoaufnahmen davon, ist ihm die Nachricht, dass da was offenbar Flugzeuge entführt worden sind, ist ihm ja ins Ohr geflüstert worden, dann liest er erstmal weiter. Und von da aus ging es ja dann in die Air Force One, und dann flog er da oben und hatte eigentlich gar keinen Empfang auf Medien, weil dort irgendwie das gar nicht für solche Szenarien ausgelegt war. Das heißt, der Präsident der Vereinigten Staaten war eigentlich die ganze Zeit am Anfang von Informationen abgeschnitten.
Was schon krass ist, ja.
Und nur wenn sie über eine größere Stadt geflogen dann sind und man sozusagen in den Empfangsbereich von dem Antennenfernsehen dieser Stadt gekommen ist, wenn man über Chicago zum Beispiel geflogen ist, hat man dann kurz mal was gesehen und dann ist man weitergeflogen. Also es ist unglaublich. Und sowas machen die eben auch. Oder Billie Eilish gab es eine ganz große Doku, die natürlich auch Featured Artists sind, auf Apple Music logischerweise. Ne?
Dann, ja, aber so, das finden wir gut.
Oder Tetris, ne? Man sucht sich dann als jetzt nicht als Doku, sondern als Film, der, über den wir auch schon eine separate Folge gemacht haben, der auch nicht nur gut ist, aber der immerhin unterhaltsam war. Man sucht sich dann so Sachen, an die man sich auch ranhängen kann. Oder die Muppets bekommen jetzt, glaube ich, auch eine neue Serie auf Apple TV Plus. Also auch ein Kinderangebot versucht man zu schaffen.
Und wenn ihr Dinos liebt und mögt und sehen wollt, dann gibt's für euch auch was. Es gibt ein Planet vor unserer Zeit mit David Attenborough oder halt dann im Deutschen mit seiner bekannten Synchronstimme. Dann eine Natur-Tier-Doku, aber halt nicht mit existierenden Tieren, sondern mit Dinos. Dinosauriern. Und das wirklich so aufgezogen ist, wie man so eine Natur-Doku aus Afrika kennt oder so. Und hier auch wirklich ganz viel Geld und Mühe reingesetzt wurde, um diese Dinos zum Leben zu erwecken mit CGI, was wirklich auch ganz toll aussieht und auch mal ganz spannend. Ich fand es ein bisschen manchmal sehr gewollt, weil es dann natürlich dann erzählen will, jetzt dieser Vogel ist gerade geschlüpft, jetzt er muss sich bereits, er muss um Überleben kämpfen, jetzt kommt schon der Raubvogel und will ihn fressen. Und dann verfolgen wir so eine Familie von diesen Vögeln und wie die zu erleben. Das war manchmal sehr gewollt zu erzählen und auch viel. Man kann natürlich auch nur mutmaßen, wie diese Dinosaurier auch sozial funktioniert haben, wie die in der Gruppe funktioniert haben. Das ist natürlich auch alles. Deswegen ist Doku auch so ein bisschen auch gedehnt, weil die will jetzt schon so tun, als ob sie live dabei gewesen wäre. Ja. Da gibt es jetzt keinen Forscher oder so, die sagen, ja, die bisherigen Untersuchungen könnten ergeben haben, dass sich die Tiere so verhalten könnten, sondern hier wird präzisiert, so war's. Das finde ich, das hätte man zumindest ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen können, dass es natürlich nur Mutmaßungen sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr mal auch einen T-Rex beim Schwimmen zusehen wollt, was echt ulkig aussieht mit seinen kleinen Vorderbeinen, dann guckt euch gerne ein Planet vor unserer Zeit an. Weil T-Rex konnte tatsächlich schwimmen. Wohl. Obwohl er
mit den kleinen Armen.
Ja, mit den kleinen Armen konnte der schwimmen, weil er mit seinen Hinterpfoten das gemacht hat. Aber das sieht mega dumm aus. Aber er konnte wohl schwimmen.
Okay. Wow. Ja.
Das hat mich jetzt aus der Bahn
geworfen. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen.
Ich zeig's dir gerne.
Wir schauen uns das dann in Ruhe mal an. Das will ich recherchieren. Aber da sind wir bei mir, also da sind wir für mich auch schon bei diesem ganzen Themenbereich, welches Zielpublikum man erreichen will, ist man für mich auch bei dem einen großen Problem, das ich habe, das nichts mit Storytelling zu tun hat, sondern eben mit dem, wen man erreichen will. Es wirkt auf mich alles unglaublich amerikanisch. Noch mehr als andere Streaming-Dienstanbieter. Und oftmals wirkt es auf mich so, dass man diese amerikanische Vorstadtfamilie erreichen will. Ganz oft sind es auch, also eigentlich ist Defending Jacob, also verschwiegen, für mich der Prototyp, weil dort geht es um genauso eine Geschichte, die ihren Sohn mit dem SUV jeden Tag zur Schule fahren, Stay-at-home-Mom, Dad, der viel arbeitet, wunderbar eingerichtet, große Küche, viel Geld offenbar, viele Apple-Produkte, denn die spielen natürlich auch. Also es ist noch nie für mich so gewesen, dass die nerven, aber sie spielen schon auf jeden Fall auch eine visuelle Rolle in den Serien. Das ist natürlich Apple TV Plus, logischerweise. Irgendwo dann steht da mal ein iMac und wird so als indirektes Licht verwendet und so und so. Ne? Schön in Szene gesetzt. Und das ist für mich, manchmal nervt mich das, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt auch bei Infiltration wieder so. Ich meine, die spielt auch teilweise in Japan. Man hat dann aber auch einen afghanischen Soldaten, sondern man hat einen US-Soldaten in Afghanistan, der dort mit vielen, mit afghanischen Menschen zu tun hat. Man hat aber eben auch irgendwo in Long Island, glaube ich, oder nee, irgendwo bei New York, hat man eine Familie, die da eine Rolle spielt, die ja auch sehr amerikanisch ist alles. Also es ist so, weißt du, was ich meine mit amerikanisch? Hat so dieses
Feeling, dass man irgendwie auch wenig Perspektive für andere Geschichten irgendwie hat. Ne? Das ist ja wirklich was Netflix und auch Prime, muss Prime besser machen, dass man da mehr Angebote hat und auch alles nicht aus dieser Brille irgendwie erzählt wird.
Die Brille ist, glaube ich, das Richtige, weil sie versuchen schon die Perspektiven mit reinzubringen. Ne? Man hat auch die Familie, der wir folgen, besteht aus Anisha, Ahmed und ihren Kindern und die sind da geht es auch so ein bisschen, wird Rassismus in diesen Neighborhoods auch angedeutet tatsächlich. Ne? Wenn es nämlich hart auf hart kommt, dann ist der Ahmed, wird angeguckt und sagt, warum wurde dein Haus jetzt nicht von den Aliens getroffen? Also als wir noch nicht wissen, dass es Aliens sind.
Ne? Aber das ist natürlich auch und in den USA jetzt nicht, ja. Also jetzt nicht ja. So ungewöhnlich, dass man das natürlich auch für eine eben. US-Gesellschaft, oder, die sehr divers ist.
Oder der US-Soldat, es gibt so eine Szene, wo er mit einer afghanischen Familie, die er mit zum Flughafen von Kabul mitnimmt, sozusagen, wo er mit dem Vater spricht und so meint, naja, da wissen sie schon, dass es Aliens sind. Dann, wie erklärst du das deinen Kindern, dass da jetzt sowas Krasses passiert? Und der Vater aus Afghanistan meint so, wie was Krasses passiert. Naja, dieses Riesending, Alien-Invasion. Und er meint so, also mein eines Kind ist 2009 geboren, das war 2 Jahre, nachdem ihr hier eingefallen seid. Mein anderes Kind ist 2013 geboren, das war 2 Jahre, nachdem ihr Osama Bin Laden getötet habt. Die hatten ihr ganzes Leben lang Invasion. Und er meint so, ja, aber diesmal ist es ja was anderes. Ja, das haben wir schon öfter gehört. So, also es ja. Man hat auch Raum dafür natürlich, aber es ist trotzdem so.
Ja.
Dieses Gefühl. Wie wenn man sich mal eine Apple Keynote anguckt und dann diese Product-Demos hat, die so in so diesen gesetzten, wie IKEA-esken Wohnungen getestet
kein
werden.
Staubkorn zu finden.
Ja, genau. Und so sehen die auch viel aus.
Ja.
Das war bei Idris Elba zum Beispiel, auch wenn das aus Großbritannien kommt, auch so.
Ja, deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass sie dann auch mal jetzt wie eine deutsche Serie machen, die dann auch von einem deutschen Produktionsstudio gemacht wird und nicht von einem amerikanischen. Ja. Weil ich glaube, das ist dann zumindest der Vorteil, den dann andere Streamingdienste haben, die dann wirklich sagen, die gehen in andere Länder, geben dort Produktionsstudios das Geld, damit es auch wirklich mal anders aussieht, sich anders anfühlt. Das ist natürlich dann der Nachteil, dann gibt man das, diese Kontrolle aus der Hand, dann kann es natürlich sein, dass dann die Serien dann doch nicht mehr so gut aussehen oder anders aussehen vielleicht einfach. Aber ne, damit muss man dann einfach leben.
Ja.
Ja. Genau, was hast du sonst noch?
Nichts weiter.
Nee, wollten wir noch, also Ghosted stimmt, hast du nicht gesehen, ne? Aber das ist mir auch nochmal jetzt hier aufgefallen.
Film Ghosted.
Diesen Film habe ich leider auch gesehen. Und das ist wirklich, wenn man mal wirklich als Paradebeispiel, was Content ist, was Film-Content ist, was einfach nur da ist, damit man die Bibliothek füllt. Mhm. Was kein Funken Kreativität irgendwie in sich hat, dann guckt man sich Ghosted an.
Mit das Chris Evans und Ana de Armas.
Richtig, das ist im Prinzip so eine Spy-Komödie, wo zwei super heiße Leute sich kennenlernen, aber halt natürlich erstmal so nicht miteinander können. Und Chris Evans super interessiert, aber de Armas, die verschwindet dann auf einmal, ghostet ihn, dann kommt der Titel und dann kommt, dann rennt ihr Chris Evans hinterher, findet irgendwie heraus durch ein bisschen Stalker-Methoden, dass sie sich gerade zufällig in London, glaube ich, befindet, also in Großbritannien auf jeden Fall. Und dann, huch, sie ist ja eine geheime Agentin. Und dann ist er mitten in so eine geheime Mission gestolpert und jetzt müssen sie beide irgendwie irgendeinen super Bösewicht finden. Tausendmal schon gab es diese Geschichte, auch dieses natürlich Couple-Paar irgendwie, wo natürlich ein ganz großes Ungleichgewicht ist, weil sie ist die krasse geheime Agentin, die alles drauf hat und er ist natürlich ein Dummbatz irgendwie, ist aber trotzdem Chris Evans. Deswegen auch nicht so wirklich glaubwürdig, weil er ist ja auch aus wie ein Schrank, aber ist halt da in dem Film Pflanzenverkäufer und Wochenmarktverkäufer. Aber ist wirklich absolut kein Witz, kein Esprit, ganz furchtbar gespielt. Das sieht
seelenlos.
Auch, seelenlos ist wirklich das perfekte Wort dafür. Auch ganz schlimme Greenscreen-Aufnahmen tatsächlich. Auch eine der wenigen Produktionen, die ich auch von Apple Plus gesehen habe, die auch wirklich nicht so gut aussehen. Auch ganz faszinierend, aber wirklich komplett vergessenswert. Also ich habe auch mehrmals die Kritik gelesen, das ist wirklich der erste Film, der von ChatGPT geschrieben wurde. Auch wenn das nicht wurde, aber er wirkt genauso. Einfach nur aus Versatzstücken zusammengeklebt. Und man sieht ihm wirklich den Kleber beim Auflösen zu. Also das ist wirklich nicht schön.
Also durchmischt, auch bei Apple TV Plus. Ich würde Folgendes sagen, wenn ihr ein neues Apple-Gerät kauft, dann nutzt die 3 Monate, die ihr dann habt, um euch mal durchzuklicken. Es gibt wirklich ein paar Sachen, von denen wir einige erwähnt haben, die sich lohnen. Sachen auch, die uns nicht gefallen haben, die euch vielleicht gefallen. Wenn ihr das nicht habt, dann, wenn ihr sowieso Apple-Geräte habt, dann ist das ein Abo mal für einen Monat zu klicken und mal reinzugucken für 10 Euro auch kein Problem, weil es ist wirklich dann super easy. Ihr habt diese App dann vorinstalliert auf den Geräten, klickt einfach auf Abo und bei Apple ist das wirklich transparent. Ne? Wenn man das dann wieder deabonniert, dann ist es auch wirklich deabonniert. Das heißt, da kann man auch mal reingucken, bildet euch dann eure eigene Meinung oder ihr lasst es halt, wenn es euch gar nicht interessiert. Jetzt so ein Dauerläufer, also dass es die ganze Zeit über ist, ist es für mich ehrlich gesagt nicht. Und es ist auch nur für mich so, weil ich eben Apple One habe, weil ich eben die Cloud also die iCloud benutze mit ziemlich hohem Speicheraufwand, dazu dann noch Apple Music benutze statt Spotify, und dann ergibt das Gesamtpaket für mich Sinn und dann habe ich Apple TV Plus eben auch noch, wie Apple Fitness auch, nutze ich auch nie.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber irgendwann, irgendwann mache ich mal Fitti und dann habe ich das.
Oh ja. Yeah. Und wenn ihr euch die Filme anschauen wollt oder einige der Filme, die von Apple mitfinanziert sind, dann könnt ihr auch ins Kino gehen. Exakt. Tatsächlich. Weil anders als die anderen Streamingdienste, das hatten wir auch schon in unserer Kritik zu Killers of the Flower Moon erzählt, werden die tatsächlich auch für richtig ins Kino veröffentlicht. Auch nicht so irgendwie ganz, ganz klein, dass es gar nicht auffällt, nur damit man für die Oscars nominiert sein kann, sondern wirklich mit einer großen Veröffentlichungsstrategie für mehr mehrere Monate dann auch wirklich im Kino zu sehen oder Wochen auf jeden Fall. Dann aber irgendwann kommen sie natürlich auch ins Apple Plus Angebot. Ist auch ganz faszinierend, dass tatsächlich auch Apple Plus es damit geschafft hat, als einziger in Film damit zu veröffentlichen, der dann auch der einen Oscar als besten Film gewonnen hat. Mhm. Nämlich 2022 hat dann Coda hat ja den Oscar bekommen. Das ist tatsächlich auch von einem Apple-Film.
Ja.
Der war zwar relativ klein, deswegen, und das war ja auch so ein Jahr, das war auch ein vollen Corona-Jahr. Deswegen ist das auch so ein bisschen, glaube ich, wird dieser Oscar vielleicht gerne dann mal vergessen. Ich kann mir vorstellen, dass dann in 30, 40 Jahren fragt hier, Coda, was ist das für ein Film? Aber es ist tatsächlich der erste Streaming-Film gewesen, der den Oscar als besten Film bekommen hat. Und wir hatten, wie gesagt, Killers of the Flower Moon. Wir haben dieses Jahr auch noch Napoleon, auch einen großen Film mit Joaquin Phoenix von Ridley Scott. Auch ganz interessant, der kriegt auch nochmal, wie gesagt, eine große Veröffentlichung, der auch fürs Kino einfach gemacht ist. Aber dann halt auch bei Apple Plus dann veröffentlicht wird. Und auch ganz dann interessant, dass dann Apple Plus auch wirklich oder Apple da so viel Geld reinsteckt. Also allein ja Killers of Flower Moon 200 Millionen gekostet hat. Sie haben auch in Interviews gesagt, dass sie nicht mit dem Kinogeld quasi das refinanzieren wollen, sondern dann wirklich dadurch Streaming-Leute anreizen wollen, dann irgendwann in ein paar Monaten, wenn sie sagen können, hier kann man es nur noch bei uns sehen. Mhm. Dafür ist das wirklich gedacht. Aber tatsächlich hat Killers of Flower Moon schon über 100 Millionen auch schon eingenommen an den Kinokassen. Ich meine, das ist jetzt nicht so gigantisch. Für Marvel-Filme wäre es eine Katastrophe. Und auch eigentlich vielleicht für einen großen Star wie Leonardo DiCaprio, dass er zumindest bisher noch, aber der Film läuft ja auch noch. Vielleicht schafft es ja auch noch, die Produktionskosten vielleicht halbwegs einzustampfen. Aber wie gesagt, die Strategie ist ja wirklich nicht, dass das an den Kinokassen wirklich Geld einnimmt.
Mhm.
Deswegen auch nochmal eine andere Herangehensweise, als wie es zum Beispiel Netflix macht. Und Netflix hat ja auch mal eine Zeit gehabt, wo sie auch große Filme von Martin Scorsese zum Beispiel finanziert haben. Da haben sie auch gesagt, das wollen sie nicht mehr machen, weil die dann zu teuer sind. Mhm. Oder zumindest mit der Herangehensweise, diese Prestige-Objekte da jetzt irgendwie anders machen, die anders funktionieren. Aber Apple macht die halt noch.
Und man muss natürlich auch sagen, es ist dann auch viel Werbung für Apple im Kino. Ne? Ich meine, guck mal, was zum Beispiel Heineken bezahlt, um in James Bond stattzufinden. Ja. Oder Land Rover oder so.
Bei Killers of the Flower Moon hast du beim Intro natürlich ein fettes Apple-Logo, was da kommt. Ne? Das kann man vielleicht auch nicht unterschätzen, wenn dann auf einmal Kino, Apple habe ich ja noch nie so wahrgenommen, dass die so im Kino auch sind. Auf einmal doch, Apple ist jetzt auch im Kino. Das hat natürlich auch einen Effekt und das kann dann wirklich natürlich dann zu mehr Abonnenten führen.
Ja. Gut, damit packen wir es, würde ich sagen, oder?
Bocken
ist alles gesagt zu Apple TV Plus.
Ja.
Wir reden nächste Woche vielleicht, wahrscheinlich, mal gucken, wenn nicht noch was dazwischen kommt,
kann über
eine ganz spannende Serie, die wir jetzt zu Ende geguckt haben. Deswegen haben wir uns die letzten Male ja auch bei uns im alten Büro getroffen.
Ja.
Es wird interessant, auch durchmischt.
Es wird auf jeden Fall kalt.
So viel kann sehr man kalt. Zieht euch die Winterjacken an.
Ja.
Was Aktuelles, haben wir was Aktuelles? Glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Dann lass uns das mal aussetzen für heute.
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.